Tanzstilen Swing und Shellac. Erinnerungen an das alte Berlin.
An die Stars der Zeit.
An die großen und kleinen Etablissements.
An die 30er und 40er Jahre.
An die vielen Bands und Orchester.
An elegante Tanzpaläste.
Erinnerungen, ausgegraben von Mechthild Zierz und Hans-Rainer Lange. Nun blenden wir zurück in die 40er Jahre. Tanzmusik aus Deutschland. Die Nazis setzten alles daran, der flotten, jatzigen Unterhaltungsmusik, die von der BBC herüberstrahlte, etwas Eigenes entgegenzusetzen und so die Volksgenossen vor feindlicher Infiltration zu schützen. Der bekannte Komponist Franz Grote bekam zu diesem Zweck den Auftrag, eine Band zu gründen, das Deutsche Tanz- und Unterhaltungsorchester, die besten Musiker zusammenzuführen, die dann vom Wehrdienst und vom Arbeitseinsatz befreit wurden. Bis auf einen waren alle 38 Orchestermitglieder Deutsche. Und die waren Feuer und Flamme. So konnten sie endlich sogenannte verfemte, schräge Musik spielen, mit Genehmigung von ganz oben, von der Reichsmusikkammer. Offiziell war die Lesart: Der amerikanische Jazz ist tot, es lebe die kultivierte deutsche Tanzmusik. Und ein zweites fiel den Nazis ein: Propaganda für den Feind, indem sie die swingenden angloamerikanischen Hits mit Propagandatexten einspielten, gesungen von einem Karl Schwedler, einem Beamten im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Gesendet wurde so etwas über den Kurzwellendienst, der hatte seinen Sitz damals am Kaiserdamm, immer mittwochs und samstags ab 21 Uhr Richtung England. Zum Beispiel »The Man with a Big Cigar«, klar, Churchill war gemeint.
Who is that man with the big cigar? Whose greatest friend is the USSR? He's known around from near and far. That actor man with the big cigar. He puffs away every night and day with a twinkle in his eye. And all the while, behind that smile lurks many an untold lie. Down Whitehall way, you'll see his car. He's here, he's there, he's everywhere, the friend of the USSR.
Churchill als Freund der Sowjetunion karikiert. Die Propagandaband Charlie and His Orchestra. Und fürs eigene Volk musste Volksgenosse Grote ran. Die ersten Proben fanden am 1. April 1942 im Delphi-Palast statt. Vor einigen Wochen haben wir ja das Delphi an dieser Stelle akustisch vorgestellt. In jenem Tanzetablissement erster Güte mit weltweitem Renommee, wo viele internationale Stars aufgetreten waren, zogen sich die Proben mit dem nötigen Feinschliff 2 Monate hin, bis zum Sommer. Das Deutsche Tanz- und Unterhaltungsorchester hatte seine Premiere. Grote war ja viel für den Film tätig, übernahm daher bald nur das Organisatorische und überließ seinem Kollegen Georg Henschel die künstlerische Seite. Nun wurden im Haus des Rundfunks an der Masurenallee, das damals Reichssender Berlin hieß, die ersten Schallplatten produziert, wöchentlich 4 bis 6 Aufnahmen, um sie dann an alle 16 Reichssender zu verteilen. Im kleinen Sendesaal, damals Raum 7, der auch nach dem Krieg und bis heute wegen seiner guten Akustik benutzt wurde und wird.
Thank you.
Bei der Schallplattenindustrie schnitt man die Platten von außen nach innen, wobei die Schneidnadel jeweils stark abgenutzt wurde. Die pfiffigen Radiotechniker schnitten hingegen umgekehrt, von innen nach außen, und unterdrückten damit etliche Störgeräusche. Wenn ein Stück länger als 4 Minuten war, mussten 2 Tonträger angefertigt werden. Erst ab 1943/44 kam das Tonband zum Einsatz. Es hat nur ein einziges öffentliches Konzert mit dem Deutschen Tanz- und Unterhaltungsorchester gegeben, 1943 in der Philharmonie. Als die alliierten Luftangriffe auf Berlin zunahmen, wurde das Orchester nach Prag verlegt. Die Aufnahmetätigkeit ging dort weiter bis zum Kriegsende. Einige der Solisten haben später eigene Bands gegründet: Adalbert Lutschkowski, Willi Berking, Walter Dobschinski. Ja.